Guten Morgen. Es gibt ein altes Lied, das glaube ich kennt jeder. Durch Gnade frei, wer kann's verstehen? Und das geschah an mir. Eins hoffnungslos, doch nun erlöst, eins blind, nun kann ich sehen. Durch Gnade ich mein Elend sah, und Gnade macht mich frei. Die Gnade hat mich froh gemacht, sie machte mein Leben neu. Durch viel Gefahren ging mein Weg, durch Sorgen, Kampf und Not. Die Gnade hat mich stets bewahrt. Sie bringt mich heim zu Gott. Und ich habe meine Predigt heute genannt, das Gewand, der Ring und die Sandalen, wenn Gnade dich neu einkleidet. Und ich will heute einfach mal auf den Aspekt der Gnade nochmal hinweisen und nehme das, die Geschichte vom verlorenen Sohn beziehungsweise vom liebenden Vater, schauen wir uns mal gemeinsam an. Aber bevor wir die Geschichte lesen, habe ich eine Frage mitgebracht an euch oder ein kleines Experiment. Jesus hat in Johannes den Jüngern mal Folgendes gesagt: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Jetzt möchte ich, dass du mal deine Augen zumachst und dir das vorstellst, dass Jesus dir das sagt, ganz persönlich. Wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. Und jetzt frag dich, wie klingt das für dich? Wie klingt Jesu Stimme für dich? Wie ist sein Gesichtsausdruck? Und was erkennst du darin? Wie ist dein Gesichtsausdruck gerade? Jetzt nimmst du dir einfach Zeit, kurz Zeit, um diese Frage auf dich wirken zu lassen. Und erlaube dir, auf deine Gefühle zu achten. So, was hast du gefühlt? Hast du, oder wie hast du auch Jesus gesehen? Hast du eher diesen Blick erkannt? Also, du wirst meine Gebote halten, du musst meine Gebote halten, wenn du mich liebst? Oder hast du eher dieses Gefühl gehabt, als eine Art Einladung? Hey, du liebst mich und du darfst meine Gebote halten. Vielen Christen geht es immer noch so, behaupte ich einfach mal, dass sie denken, Christsein bedeutet, mit großer Mühe Gottes Gebote zu befolgen. Ja, und das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Und lass uns mal jetzt diese Geschichte vom verlorenen Sohn anschauen, aber ich habe den Titel dieser Geschichte der liebende Vater genannt. Ihr werdet erkennen, warum am Ende. Ich lese aus Lukas 15, ab Vers 11 bis 32. Und ich habe die Übersetzung The Passion Translation genutzt und diese ins Deutsche übersetzt. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, meinst du nicht, es ist an der Zeit, mir den Anteil deines Besitzes zu geben, der mir zusteht? Da teilte der Vater sein Vermögen zwischen den beiden Söhnen auf. Kurz darauf packte der jüngere Sohn alles zusammen, was er besaß, und zog in die Ferne, um die Welt zu sehen. Er reiste in ein weit entferntes Land, wo er bald alles, was ihm gegeben worden war, in ausschweifendem und leichtsinnigem Lebensstil verschwendete. Als er alles ausgegeben hatte und nichts mehr übrig war, litt er Hunger, denn in jenem Land herrschte eine schwere Hungersnot. So bat er einen Bauern in diesem Land, ihn einzustellen. Der Bauer nahm ihn an und schickte ihn hinaus, die Schweine zu hüten. Der Sohn war so ausgehungert, dass er sogar bereit gewesen wäre, das Futter der Schweine zu essen, weil ihm niemand etwas zu essen gab. Gedemütigt kam er schließlich zur Besinnung und dachte: Wie viele Arbeiter im Haus meines Vaters haben mehr als genug zu essen und sogar noch Überfluss? Sie haben keinen Mangel, und ich sterbe hier vor Hunger, während ich Schweine füttere und ihr Futter esse. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater zurückgehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe Unrecht getan. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Bitte, Vater, behandle mich wie einen deiner Angestellten. So machte sich der junge Sohn auf den Weg nach Hause. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater kommen, wie einen Bettler gekleidet, und tiefes Mitgefühl erfüllte sein Herz für seinen Sohn, der heimkehrte. Der Vater lief ihm entgegen, schloss ihn in seine Arme, drückte ihn fest an sich und küsste ihn immer wieder voller zärtlicher Liebe. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe Unrecht getan. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Lass mich nur. Doch der Vater unterbrach ihn und sagte, mein Sohn, du bist jetzt zu Hause. Er wandte sich zu seinen Dienern und sagte, schnell, bringt mir das beste Gewand, mein eigenes Gewand, und legt es ihm um die Schultern. Bringt den Ring, das Zeichen seiner Sohnschaft, und steckt ihn ihm an den Finger. Und holt die besten Schuhe, die ihr finden könnt, für meinen Sohn. Lasst uns ein großes Fest vorbereiten und feiern, denn dieser mein geliebter Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und alle feierten mit überschwänglicher Freude. Der ältere Sohn war auf dem Feld bei der Arbeit, als sein Bruder zurückkehrte. Als er sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist hier los? Der Diener antwortete, dein jüngerer Bruder ist zurückgekehrt und dein Vater veranstaltet ein Fest, um seine Heimkehr zu feiern. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und bat ihn, komm und freue dich mit uns über das Fest. Der Sohn sagte, Vater, hör doch, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich gearbeitet und jede deiner Anweisungen treu erfüllt. Ich habe dir nie widersprochen und doch hast du mir nie ein Fest gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. Nicht einmal einen Ziegenbock hast du mir gegeben. Aber dieser dein Sohn kommt zurück, nachdem er dein Vermögen mit Prostituierten und in zügellosem Leben verschwendet hat, und du richtest ein großes Fest für ihn aus. Der Vater sagte, mein Sohn, du bist immer bei mir. Alles, was ich habe, gehört dir. Es ist doch nur richtig, so zu feiern und uns von Herzen zu freuen, denn dieser dein Bruder war tot und verloren, und nun lebt er wieder und ist zu uns zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er gefunden. Wir sehen hier bei dem jüngeren Sohn 6 Phasen sozusagen. Erstens Aufbegehren. Er rebelliert gegen seinen Vater und will das Erbe haben. Dann kehrt er dem Vater den Rücken zu und haut ab. Dann führt er ein sehr selbstbezogenes Leben, verschwendet alles, gerät in Not, kommt dann in dieser Not zur Besinnung und kehrt dann doch wieder zurück zu seinem Vater. Und das Krasse an dieser Geschichte ist, dass er immer noch Sohn mit allen Rechten ist. Als er so zur Besinnung kommt, denkt der Vater, oder als er zum Vater zurückkommt, ne, und Buße tun möchte, sagt der Vater, ich habe Unrecht getan. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Er hat sich so schlimm verhalten, dass er davon ausgegangen ist, enteignet zu werden. Oder im besten Fall vielleicht nur zumindest schwer bestraft zu werden. Und er hätte nichts anderes verdient. Und was macht der Vater? Er ist ein liebender Vater. Er nimmt das stinkende, schmutzige, zerbrochene Kind einfach in den Arm. Und dann gibt er ihm ein Gewand, einen Ring und Sandalen. Warum Gewand, Ring und Sandalen? Wofür stehen diese Symbole? Fangen wir mit dem Gewand an. Das beste Gewand. Ein Symbol für Ehre, Würde und Reinheit. Der Sohn hatte durch seine Lebensweise Schande über sich gebracht und über die Familie. Und das Gewand verdeckt seine Blöße und zeigt, dass die Schuld vergeben ist. Und es kann auch als Bild für die Gerechtigkeit Gottes verstanden werden. Der Vater bekleidet ihn neu, er muss seine eigene Schande nicht mehr tragen. Der Ring war im antiken Kontext so ein Zeichen von Autorität, Vollmacht oder Zugehörigkeit zur Familie. Wenn du den Ring hattest, konntest du Geschäfte im Namen des Vaters machen. Und damit wird klar, der Sohn ist nicht nur ein bloßer Diener, sondern wieder als vollwertiger Sohn eingesetzt. Die Sandalen sind ein Zeichen für Freiheit. Damals haben Sklaven barfuß gelaufen. Nur freie Menschen trugen Schuhe. Dass der Sohn Sandalen erhält, bedeutet, er ist kein Knecht mehr. Er ist ein freier Sohn. Und gleichzeitig zeigen sie, dass er wieder einen Platz im Haus des Vaters hat und eine Zukunft in seinem Leben. Also diese 3 Geschenke sind ein Zeichen für die vollständige Versöhnung und die bedingungslose Liebe dieses Vaters. Ich habe mal ChatGPT, also die KI, mal gefragt, diese Geschichte als moderne Alltagsmetapher mal in die heutige Zeit zu übertragen und fand das ganz spannend, was dabei rausgekommen ist. Vielleicht kann man sich das dann besser vorstellen, was eigentlich mit diesem Sohn passiert ist. Stell dir einen jungen Menschen vor, der nach einer schweren Zeit zurück nach Hause kommt. Vielleicht nach Jahren von Fehlern, zerbrochenen Beziehungen oder gescheiterten Versuchen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Er traut sich kaum über die Türschwelle. Die Mutter oder der Vater nimmt ihn in den Arm, geht zum Schrank und holt eine frische Jacke. Nicht, weil die alte kaputt war, sondern um zu zeigen, du musst deine Vergangenheit nicht mehr tragen, ab jetzt gilt etwas Neues. Das ist das Gewand, neu angezogen. Es ist wie ein Zeichen der Vergebung. Du bist nicht mehr der Gescheiterte, sondern jemand, der angenommen ist. Dann legen die Eltern ihm die Wohnungsschlüssel in die Hand. Das ist mehr als ein praktisches Ding. Es heißt, du gehörst hierher. Das ist auch dein Zuhause. Wir vertrauen dir, dass du Türen auf- und zuschließen darfst. Das wäre der Ring. Vertrauen wieder geschenkt. Steht hier für die Würde eines Sohnes, einer Tochter, nicht für die Rolle eines Gastes oder Bediensteten. Schließlich bringen sie ihm ein paar neue Schuhe. Sie sagen, du bist nicht mehr barfuß und schutzlos. Geh deinen Weg, aber nicht mehr als jemand, der verloren und unfrei ist, sondern als freier Mensch, der weiß, wo er hingehört. Ja, und das sind die Sandalen, frei gehen zu können. Sie bedeuten Freiheit, Würde und eine neue Zukunft. Was ist die Botschaft für uns heute? Wenn Menschen in ihrem Glauben zurück zu Gott finden, dann erleben sie etwas Ähnliches. Sie werden neu angezogen. Gott schenkt einen neuen Anfang, komplett ohne Schuldregister, alles ausgelöscht. Sie bekommen die Schlüssel in der Hand. Ja? Was heißt das? Gott nimmt sie ernst und gibt ihnen Platz und Verantwortung wieder in seiner Familie. Und sie bekommen neue Schuhe. Er macht sie frei, nicht als Knechte, sondern als Kinder zu leben. Und so wird diese alte Geschichte ganz aktuell, weil sie erzählt nicht einfach nur von einem Bauernhof aus Israel, sondern von jedem Menschen, der heute spürt, ich darf heimkommen, ich werde nicht als Bittsteller empfangen, sondern als Kind. Na, Gott weiß, was wir getan haben und trotzdem liebt er uns. Er wartet nur darauf, dass wir mit ihm sprechen. Wir können jederzeit zu ihm kommen. Er behandelt uns genauso wie diesen jüngeren Sohn im Gleichnis. Und das ist Gnade. Und das geht aber nur über einen Tausch. Es ist ein Geschenk von Gott durch den Tod von Jesus. Du gibst deine Sünde und bekommst Vergebung. Du gibst deine Strafe und bekommst den Freispruch. Du gibst deinen Schmutz und erhältst Heiligkeit. Du gibst deine Ungerechtigkeit und wirst gerecht gemacht. Du gibst deine Fesseln, Angst, Zorn, Wut, Stolz, whatever und erlebst Befreiung. Was bedeutet denn Gnade? Gnade bedeutet bei Gott, dass ich nicht das bekomme, was ich verdient habe, sondern das bekomme, was ich nicht verdient habe. Und an dieser Stelle möchte ich einmal kurz eine Pause machen und ein Gebet anbieten. Wenn du vielleicht jemand bist, der gerade zuhört und sagt, ich möchte wieder zurück zu Gott kommen, vielleicht warst du mal beim Vater, vielleicht warst du in diesem Zuhause und du hast ihm den Rücken gekehrt und willst wieder zurückkommen, dann hast du jetzt die Gelegenheit, mit mir dieses Gebet mitzubeten. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir, weil ich erkannt habe, dass ich deine Vergebung brauche, um ein neues Leben mit Sinn und Inhalt zu erhalten. So beuge ich mich vor dir und nehme deine Herrschaft über mein Leben an. Danke, dass du mir alle meine Fehler vergeben hast. Und ich dir immer wieder Hoffnung und Liebe finde. Ich in dir immer wieder Hoffnung und Liebe finde. Du liebst mich so, wie ich bin und hilfst mir nun ein Leben in Freiheit und Selbstverantwortung zu führen. Ich danke dir dafür. Amen. Warum eigentlich diese Geschichte? Warum hat Jesus diese Geschichte erzählt? Weil die endet ja noch nicht. Die Geschichte ist eine Reaktion auf die Vorwürfe gewesen, dass das Verhalten von Jesus falsch wäre und Gott verärgerte. Weil das hat den Religiösen nicht gepasst. Ja, sie war an die religiösen Leute von damals gerichtet, die sich beschwert haben und sagten, dieser Mann heißt Sünder willkommen. Er setzt sich sogar zu denen und um mit ihnen was zu essen. Er hängt mit den falschen Leuten ab, mit Zöllnern und Sündern. Und dann erzählt Jesus ihnen diese Geschichte. Und Jesus geht es zuerst um die Beziehung. Und es mag sein, dass eine Beziehung angeschlagen ist, wie bei dem verlorenen Sohn. Aber in Jesus Christus ist Gottes Beziehung zu uns einfach sicher. Johannes drückt das so aus: Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Also die Gerechtigkeit von Jesus, wenn du wiedergeboren bist, sie gehört dir. Und vielleicht hast du gesündigt, aber trotzdem bist du in Gottes Augen gerecht. Es ändert nichts an der Stellung, die du bei Gott hast. Du bist immer noch Sohn oder Tochter mit allen Rechten, die Gott dir zugesagt hat. Was ist die Realität dieser Beziehung zum Vater? Wir sind Gottes Söhne und Töchter. Ja, wir haben das Vorrecht zu erben, weil wir zur Familie Gottes gehören. Wir sind gesegnet worden mit allem geistlichen Segen, steht in Epheser. Wir haben alles, was wir zu einem erfolgreichen Leben brauchen, sagt Petrus. Wir haben als Versprechen den Heiligen Geist erhalten. Warum ist das wichtig? In der Bibel wird der Heilige Geist als eine Art Pfand oder Unterpfand bezeichnet. Und in der damaligen Zeit war das so, wenn du einen Acker gekauft hast oder irgendwas anderes in einem Geschäft erledigt hast, hast du dem anderen ein Pfand gegeben. Eine Anzahlung sozusagen, wie würde man heutzutage sagen. Und diese Anzahlung oder dieses Pfand hat dich dazu, war die Sicherheit sozusagen, dass du auch den Rest bekommen wirst. Und Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben als Unterpfand. Und das ist ein Versprechen, alles andere, was er uns versprochen hat, was wir erben werden, bekommen wir. Das ist sicher. Und obwohl der verlorene Sohn alles verprasst hat, durfte er nach Hause kommen und trotzdem immer noch Sohn sein. Wir haben ständig Zugang zum Vater. Wenn das so ist, wenn Gott so gnädig ist und wir gerecht sind und wenn wir gesündigt haben, können wir ja wieder Buße tun und er vergibt uns, kann ich dann machen, was ich will? Es gibt in der Theologie einen Begriff, der nennt sich Antinomismus. Also ich will da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil es ein bisschen komplexer ist, aber am Ende kann man zum Beispiel, die Schlussfolgerung vom Antinomismus ist: Weil wir alle durch Gnade gerettet sind, brauchen wir kein moralisches Gesetz mehr und unser Verhalten ist egal. Und das ist eine Irrlehre, weil unser Verhalten wichtig ist. Aber worauf ich heute die Aufmerksamkeit legen möchte, ist: Vielleicht denkst du, es hängt von deinem Verhalten ab, ob Gott dich annimmt. Jedenfalls ging es den Religiösen damals so, den Pharisäern. Jetzt schauen wir uns mal den älteren Sohn an. Weil er steht für Menschen, die meinen, sie könnten Gott durch richtiges Verhalten beeindrucken. Er hat nicht verstanden, was Gnade bedeutet. Ihm ist klar, das Wohlgefallen des Vaters verdient man sich durch Taten. War er Sohn oder war er Knecht? Er hat nicht rebelliert. Fragezeichen. Er hat sich immer eingefügt und getan, was von ihm verlangt wurde. Er definiert sich über seine Leistung. Und er war ein Sklave der Pflichterfüllung und des Gesetzes. Und er hatte dieses falsche alte Denkmuster, was sich auch bei uns Christen halt häufig sehr subtil einschleicht. Ich habe es verdient, dass Gott mich segnet. Und dahinter steht Stolz. Ich muss darauf achten, keine Fehler zu machen. Dahinter steht letztendlich Angst und Schamgefühl. Oder man darf sich nichts schenken lassen. Es ist seliger zu geben, als anzunehmen. Das Leistungsdenken und Schuldgefühle. Und bei Gott ist das nicht so, weil man verpasst so die Gnade. Der ältere Sohn hat dieses Fest verpasst. Nicht, weil er gesündigt hat, sondern weil er stolz war. Ich hatte ja gesagt, hat er rebelliert oder nicht? Fragezeichen. Also, der jüngere Sohn, der hat sehr offensichtlich rebelliert. Er hat zum Vater im Grunde genommen gesagt, ich will dein Erbe, aber nicht dich. So, und der ist körperlich weggegangen. Er verschwendet das Erbe. Er bricht sichtbar mit dem Vater. Also Unabhängigkeit durch Gesetzesbruch. Aber der ältere Sohn, der war zwar äußerlich gehorsam, sein Herz war aber trotzdem weit entfernt. Und seine Worte verraten ihn, weil er sagte, so viele Jahre diene ich dir wie ein Sklave. Das ist kein Sohn, der sich freut, sondern jemand, der sich als ein Knecht versteht. Darum denke ich, dass auch der ältere Sohn rebelliert hat. Und seine Rebellion zeigt sich in drei Dingen. Er dient, aber nicht aus Beziehung, sondern aus Pflichtgefühl. Er fühlt sich nicht als Erbe, sondern als Arbeiter. Und das ist innerliche Distanz. Er sieht sich nämlich als Sklave. Er glaubt, sich die Liebe verdienen zu müssen. Denn er rechnet, ich war treu, also steht mir etwas zu. Er denkt leistungsorientiert, er will Anerkennung als Lohn. Und das ist nicht Vertrauen, sondern Kontrolle. Und er lehnt die Gnade für den Bruder ab. Er kann die Freude des Vaters nicht mit ihm teilen. Warum? Weil Gnade sein inneres System zerstört. Wenn Gnade gilt, dann zählt seine Leistung ja nichts mehr. Und genau darauf hat er aber sein Selbstwertgefühl aufgebaut. Also sehen wir in dieser Geschichte zwei Wege der Selbstständigkeit. Der erste Sohn sagt, ich brauche dich nicht. Der zweite Sohn sagt, ich verdiene dich. Beide versuchen ihr Leben ohne echte Abhängigkeit vom Vater zu gestalten. Der eine durch Gesetzesbruch, der andere durch Gesetzestreue. Und eigentlich hatte der ältere Sohn eine viel tiefere Rebellion als der jüngere Sohn. Seine Rebellion war subtiler und deswegen auch gefährlicher. Warum? Weil sie religiös aussieht, weil sie moralisch korrekt wirkt und weil sie gesellschaftlich anerkannt wird. Aber innerlich lebt auch dieser Sohn getrennt von der Freude des Vaters. Er ist zu Hause und doch nicht im Haus des Herzens. Die Geschichte handelt nicht nur vom verlorenen Sohn, sondern eigentlich handelt sie von zwei verlorenen Söhnen. Der eine ist verloren in der Ferne, der andere ist verloren in der Nähe. Der eine rebelliert durch Ausschweifung, der andere rebelliert durch Leistung. Und beide brauchen Gnade. Der jüngere Sohn hat die Gnade angenommen, er feiert. Aber was ist mit dem älteren Sohn? Ist er der Einladung gefolgt? Und die Geschichte endet aber an der Stelle. Wir wissen es nicht. Als ob das eine Einladung oder eine Frage an uns ist. Verdienst du oder erbst du? Was ist das für eine Tragödie eigentlich in dieser Geschichte, dass dieser ältere Sohn sein ganzes Leben für etwas geschuftet hat, was ihm eigentlich schon längst gehörte. Der Vater hat ihm gesagt, hey, du bist immer bei mir. Es gehört alles dir, was ich habe. Und wir fallen auch oft in dieses Denkmuster zurück, weil wir denken, dass wir durch unser Verhalten unsere Errettung aufrechterhalten müssen, indem wir eine Liste von religiösen Pflichten erfüllen. Und jetzt magst du vielleicht sagen, nö, ist nicht so. Und ich will dich herausfordern, kopfmäßig behaupte ich jetzt mal, dass wir alle lang genug Christen sind und die Bibel gut genug kennen, dass wir das verneinen würden. Und sagen würden, nein, wir glauben an die Gnade. Aber was ist gefühlsmäßig, ganz, ganz tief in deinem Herzen? Hast du da wirklich die Gnade verstanden und angenommen? Oder denkst du immer noch, dass du ein gutes und gehorsames und christliches Leben führen musst? Und ja, es ist nicht falsch, das zu tun. Ich meine, die Bibel will, dass wir es tun. Ich habe ja gesagt, das Verhalten ist wichtig. Aber die Frage ist, ob das ganz subtil in deinem Herzen immer noch dafür sorgt, dass du denkst, du hättest das ewige Leben sozusagen oder verdient, weil du ja so viel Leistung bringst, weil du ein guter Christ bist. Es gibt sogar manchmal Christen, ich habe die, weiß nicht, ob ich das jetzt so auf die Reihe kriege, aber da gibt es dann ein Event, da ist jemand jahrelang, jahrzehntelang Christ und er begegnet Gott auf diesem Event nicht. Dann ist ein anderer, der eigentlich nach außen hin ein Leben für sich nur geführt hat und dem begegnet Gott. Und dann habe ich schon gehört, dass Christen sagen, okay, wieso? Wie kann das sein, dass Gott diesem Menschen begegnet, der nicht ernst nimmt und ich bin die ganze Zeit immer zum Gottesdienst gegangen, ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht und bei mir passiert nichts. Ich glaube, dass es vielleicht genau damit zusammenhängt. Vielleicht ist das einer dieser älteren Söhne, die am Ende nicht wirklich an die Gnade geglaubt haben. Ich kann mich erinnern, das müssen wir 11 Jahre oder so her gewesen sein, 10, 11, 12 Jahre, weiß ich nicht. Da hatte ich mal so eine Phase gehabt, wo ich Gott wirklich Vorwürfe gemacht habe. Ich kann mich erinnern, wie ich zur Arbeit gefahren bin oder von der Arbeit nach Hause gefahren bin und im Auto saß und dann Gott gesagt habe, du bist nicht mein Vater. Ich habe das nicht gespürt. Ja, ich war einfach, ich war irgendwie so weit weg, gefühlsmäßig. Ich dachte so, der sagt, er ist mein Vater in der Bibel, der sagt das dies und jenes, aber irgendwie fühlte sich das für mich alles wie Hohn und Spott an in der Situation, in der ich mich befunden habe. Und ich habe ihm richtig das vor den Latz geknallt und gesagt, glaube ich nicht, dass du mein Vater bist. Und höre ich ein Lobpreislied, wo es genau darum geht und ich denke, ne, glaube ich nicht. Du bist nicht mein Vater, du schweigst und du dies und jenes. Und habe ihm da alles Mögliche in den Kopf geworfen. Dann hatten wir einen Männergottesdienst gehabt, wo Marco Spalke mit Kevin Kazemi hier war. Und dann ging es auch um das Thema Vater, Herz und so weiter. Und er erzählt seine Geschichte, wie er sich bekehrt hat und welches Bild er von Gott hatte aufgrund seines Vaters und so weiter. Und ich sitze da und denke so, ja, das will ich. Aber nö, Gott, du bist nicht mein Vater. Und dann haben wir eine Gebetszeit gehabt und während wir beten, bete ich darüber. Dann kommt Marco und Kevin, legen mir die Hände auf und dann fängt Kevin an, prophetisch zu reden. Und die ersten Worte waren, ich bin dein Vater, bin es immer gewesen und werde es immer sein. Und niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Und ich werde dich in den nächsten Jahren da mehr hineinführen, sozusagen. Aber ich musste sehr, sehr doll weinen, weil mich das wirklich sehr berührt hat und getroffen hat. Und ich mich auch, ja, wie soll ich sagen, ich war unfair Gott gegenüber. Ja, ich war unfair. Ich habe ihm Vorwürfe gemacht, habe ihn mehr oder weniger beschimpft, ja, dass er nicht da ist. Aber er war immer da. Er wollte diese Beziehung zu mir. Aber die Frage ist, habe ich es in dem Moment zugelassen oder nicht? Deswegen die Frage, verdienen oder erben? Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir dürfen einfach das erben, was er für uns bereithält. Und Paulus sagt, alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch die Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen Apostel eingesetzt, aber was ich erreicht habe, war nicht meine eigene Leistung, sondern Gott selbst hat das alles in seiner Gnade bewirkt. Hier sagt Paulus, dass Leistung nicht falsch ist. Du darfst leisten. Er war einer der Apostel, der am meisten geleistet hat. Er hat richtig geackert. Aber er wusste auch trotzdem, was Gnade ist. Und er hat in dieser Gnade gelebt. Er wusste, dass er aus Gnade errettet ist und nicht durch seine Leistung das alles verdient hat. Am Ende zählt nur seine Gnade und nicht unsere Leistung. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du gnädig bist. Und manchmal wirkt deine Gnade richtig unfair und ungerecht. Aber du liebst uns einfach und du nimmst jeden verlorenen Sohn wieder an. Egal, ob es sich um den Jüngeren handelt, der sich von dir abgekehrt hat und ein ausschweifendes Leben geführt hat, oder auch um den älteren Sohn, der vielleicht denkt, dass er durch Leistung deine Liebe gewinnen muss. Muss er nicht. Und ich danke dir dafür. Ich bete, dass du uns einfach immer wieder zu dieser Gnade führst. Ich bete, dass wir wirklich aus dieser Gnade heraus leben, dass wir nicht Leistung bringen, weil wir denken, wir würden irgendwie deine Gunst damit gewinnen, sondern einfach wissen, dass wir begünstigt sind, dass deine Gunst jetzt schon auf unserem Leben liegt und wir aus dieser Gunst heraus einfach dir dienen dürfen. Und wenn du uns sagst, dass wir deine Gebote halten sollen, dass wir nicht in erster Linie das als einen Druck sehen, wir müssen deine Gebote halten, um dir zu beweisen, dass wir dich lieben. Nein, sondern wir lieben dich und aus freien Stücken, weil wir dich lieben, wollen wir dir dienen und deine Gebote halten und Leistung bringen. Hilf uns, diesen Unterschied wirklich zu verstehen und nicht nur kopfmäßig, sondern auch mit unserem Herzen zu begreifen. Und dich als Vater, als liebenden Vater einfach anzunehmen, der immer da ist, der immer unser Vater war und immer unser Vater bleiben wird, egal was wir tun oder nicht tun. Amen.